gibt ja so ein Sprichwort, wenn du was verändern willst, fang es nicht Weihnachten an. Wir haben alle unsere Vorstellungen von Weihnachten. Und ich glaube, es gibt auch kaum einen anderen Bibeltext, der mit Weihnachten enger verbunden ist als die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Die meisten von uns werden sie vielleicht zumindest im Ohr haben, manche sogar auswendig aufsagen können. Mag jemand vorkommen? Ihr dürft, einmal die Chance. Okay, also wir wissen ja, dass es beginnt, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war und so weiter. So fängt es an. Das haben wir nach Luther möglichst alle oder fast alle auswendig. Weihnachten ohne Lukas 2 geht gar nicht. Und Weihnachten ohne O du Fröhliche geht auch nicht. Heute ja. Heute probieren wir es. Weihnachten ohne Lukas 2 und ohne Udo Fröhliche. Ihr habt gerade von Lilly gelesen, diese Weihnachtsgeschichte nach Matthäus gehört. Matthäus leitet sie so ein, die Gebot Jesu aber geschah auf diese Weise. Und dann erzählt er und erzählt er, relativ nüchtern, nahezu schmucklos, irgendwie gar nicht das, was uns vertraut ist von Lukas. Er erwähnt nicht das Gebot des römischen Kaisers, nicht die lange Reise von Josef und Maria, nicht den Stall in Bethlehem, nicht die Hirten auf dem Feld, nicht die Engel, die den Lobpreis Gottes bringen, nichts von all dem. Und sagen, Matthäus, was hast du gehört von Weihnachten? Die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise. Das ist eine Überschrift. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Man denkt dann immer, und? Wie kommt es denn dazu? Wann ist es denn so? Und zack, ist er schon durch. Nicht ein einziger Satz, mit dem Matthäus die Geburt Jesu beschreibt. Stattdessen fokussiert er sich ganz auf eine Person, die für unser Gefühl so der Statist schlechthin in der Weihnachtsgeschichte ist. Der sagt nämlich nichts, der kommt nicht vor. Josef, der Mann der Maria. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich alle diese Weihnachtskrippen, wir haben jetzt keine hier, aber meistens ist es doch so, dass Josef aus so moderater Distanz, wohl lächelnd über die Schultern der anderen, stolz wie Bolle aus dem Hintergrund auf das Kind guckt. Aber im Zentrum steht er nicht. Nah dran, meist auch nicht. Er ist der Statist der Weihnachtsgeschichte. Für Matthäus nun gerade nicht. Denn Matthäus ist wichtig, anhand dieses Vaters von Jesus wichtige Dinge zu zeigen. Und ich möchte euch einladen, mit mir solche Dinge zu entdecken, die Matthäus nun in seiner merkwürdigen Weihnachtsgeschichte verpackt hat, die uns vielleicht nochmal den Horizont weiten können, den Blick auf das, was Weihnachten geschah, bereichern können. Drei kleine Schritte oder mittlere Schritte oder wir haben ja Zeit bis heute. Sind wir zeitlich? Okay. Also der erste Schritt, Josef der Gerechte. Matthäus, Originalton, es erwies sich, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Punkt. Das mit dem Heiligen Geist? Na gut, da gab es so einen Engel, der erschien Maria und sagte, du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Also die hatte das irgendwie gehört. Wir aus der Distanz von 2000 Jahren, wir lesen das und sagen, ja, Heiliger Geist. Aber Josef, der steht vor seiner Verlobten und sieht, oh, also nicht wie bei mir, sondern schwanger. Das war ein echter Schock für den Mann. Und Maria, die hat offensichtlich nicht darüber mit ihm gesprochen. Geh jetzt mal rüber zu dem Lukas-Evangelium. Der erzählt nämlich, dass die Maria, nachdem der Engel ihr erschienen war und gesagt hat, hey Maria, du wirst ein Kind gebären, vom Heiligen Geist gezeugt, den Sohn Gottes. Und Maria dann sagte, Gott, wenn du das bist, ja natürlich. Ja, keine Frage, den Weg gehe ich mit. In Klammern, irre, wie sie so gehorsam bereitwillig mitgeht. Ich komme da gleich drauf zu. Also jedenfalls hat sie dann, nachdem der Engel weg war, dann doch gemerkt, so ganz einfach ist es doch nicht. Ich brauche schon noch ein paar Klarheiten. Ich selbst muss für mich das einsortieren können, was jetzt gerade war. Habt ihr schon mal einen Engel gesehen? Also das musste sie auch irgendwie verarbeiten. Und dann, was der Engel gesagt hatte. Sie brauchte Klarheit über das, was kommen sollte, über das, was mit ihr passierte, über den Weg, den sie ging, über die Zukunft. Und natürlich brauchte sie Klarheit, wie sie mit ihrem Josef umgehen sollte. Und da sie gehört hatte, dass eine Verwandte von ihr, Elisabeth, eine alte, hochbetagte Frau, auch merkwürdigerweise schwanger geworden war und auch merkwürdigerweise ein Engel bei ihr im Zimmer stand, sagte sie sich, ich muss dahin. Die Frau, die kann mir helfen, die kann mit mir reden, die hört mir zu. Da kann ich diese Klarheiten gewinnen. Und sie packt ihre Koffer und zack ist sie weg. Und Josef schaut ihr hinterher und sagt, wir sehen uns zur Hochzeit. Das hat Lukas berichtet. Und dann, nach drei Monaten ohne irgendwie Telefonieren und Handy und WhatsApp und Signal, und nach 3 Monaten steht Maria wieder vor ihrem Verlobten Josef. Und der schaut sie an, schwanger. Was ist passiert? Ich kann es nicht fassen. Und wenn ich mich in die Situation hineindenke, wie die beiden sich begrüßen und sie merken beim Umarmen, da ist noch jemand Drittes irgendwie dazwischen. Josef entsetzt ist und Maria anfängt hilflos zu stammeln. Es ist nicht so, wie du denkst. Es ist vom Heiligen Geist. Und Josef, der war Zimmermann, der war Praktiker, Handwerker, der konnte eins und eins zusammenzählen. Der dachte sich, ja, Heiliger Geist. Ich weiß, wie Kinder entstehen. Und er fragte sich, warum? Warum? Maria, warum hast du Ehebruch begangen? Er war von seiner Verlobten fasziniert. Die Art, wie sie das Leben sah, wie sie die Zukunft gestalten wollte, das war für ihn eine Bereicherung, das mitzuerleben. Ihr Mut, Ungewöhnliches anzupacken, das hat ihn inspiriert. Ihre Bereitschaft, sich auch Gottes Willen zu beugen, das war ihm Vorbild gewesen. Eine Frau mit einem klaren Charakter und eindeutigen Werten. Und nun, warum hat sie die Ehe gebrochen? Warum ist sie schwanger? Ich weiß nicht, ob wir das ermessen können, wie tief das für den Josef gegangen war. In Klammern, es ist manchmal schwer, über Dinge zu reden, die wir nicht verstehen. Aber wenn wir es nicht tun, kann es für andere, die es auch betrifft, recht schwer werden. Ihr Lieben, damals, das muss man verstehen, ist eine Verlobung noch etwas anderes gewesen als heute. Das war schon fast so wie eine Hochzeit. Wer sich verlobt hat, der gehörte zusammen. Die waren Mann und Frau. Und so redet Matthäus ja auch von ihnen, von Josef, dem Mann, und seiner Frau Maria. Da fehlte nur noch dieser letzte Schritt, dass man öffentlich, der Bräutigam, die Braut in sein eigenes Haus nach Hause holte. Das war der letzte Schritt. Das heißt, eigentlich waren die beiden verheiratet. Und was sollte ein Josef jetzt tun? Matthäus schreibt, Josef war ein gerechter Mann. Wenn das so in der Bibel steht, dann meint das, es war einer, der Gott geliebt hat. Es war einer, der nach den Geboten Gottes leben wollte. Einer, der gesagt hat, das, was Gott will, das ist gut für mein Leben und ich möchte das tun. Und nun steht seine schwangere Frau vor ihm und er kommt in eine sehr schwierige Situation. Eine ungeheure Spannung, eine Spannung zwischen seiner Liebe zu Maria und seiner Liebe zu Gott und seinen Geboten. Wenn er Maria heiraten würde, würde Josef zum Ehebrecher werden. Also gab es eigentlich nur die Chance, diese Eheverbindung zu lösen. Und das konnte man entweder öffentlich tun, indem man die betreffenden Partner an den Pranger stellt. Also indem Josef anfängt, öffentlich darüber zu reden, zu sagen, das ist nicht mein Kind, ich trenne mich von dieser Frau. Oder die zweite Variante, indem man es im Stillen tut. Und damit würde damals Josef einen Scheidebrief ausstellen und würde Maria die Freiheit geben, den vermeintlichen Kindesvater zu heiraten. Weil Josef seine Maria so lieb hatte, hat er die letzte Variante gewählt. Er wollte sie im Stillen entlassen aus dem Ehebund. Aber dann griff Gott ein. Josef legte sich hin und schlief und er träumte. Und Gott sprach im Traum zu ihm. Kann man sich ja fragen, warum im Traum? Nun, weil Gott irgendwie das Herz von Josef erreichen musste. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn man so Schwierigkeiten in einem Leben nicht einordnen kann, wenn man vor Fragen steht, die man nicht beantworten kann. So ein Knäuel, ein Problemknäuel, das man nicht lösen kann. Dann kann man nicht ruhig in der Ecke sitzen und sagen, oh ja, jetzt wäre es schön, wenn Gott zu mir redet. Man ist ständig unterwegs in Gedanken, alles stürmt auf einen ein. Man sortiert, man gräbt hin und her und oh, es ist schwer. Gott musste ihn erstmal zur Ruhe kommen lassen. Und im Schlaf, wo die Gedanken nicht arbeiten, wo die Zweifel nicht ständig da sind, da konnte Gott reden. Und da sagte er zu ihm, Josef, du Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, aber du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun hat es Josef im Traum gehört. Maria hat nicht die Ehe gebrochen. Der Heilige Geist hat dieses Kind geschaffen. Es hat keinen menschlichen Vater. Und der Engel macht was ganz Wichtiges an dieser Stelle. Gott macht was ganz Wichtiges. Der Josef, der bisher nur zugeschaut hat, der gemerkt hat, alles um mich herum ist irgendwie im Fluss, aber ich stehe daneben, ich kann nichts tun, ich habe nur Fragen, ich bin raus aus dem Spiel. Der Engel sagt, Josef, du sollst dieses Kind Jesus nennen. Damals war es so, dass Väter den Namen den Söhnen gegeben haben und sie sind damit aktiv in die Rolle des Vaters hineingegangen. Josef hat hier Jesus als seinen Sohn adoptiert. Es ist sein Sohn, obwohl er vom Heiligen Geist gezeugt ist. Ich finde bei dem Josef eines überraschend. Als er aus dem Schlaf aufwachte, schreibt Matthäus, da tat er es so. Ohne Wenn und Aber, ohne Frage. Gott sprach und er tut's. Er hat Gottes Reden über seine Befindlichkeiten gestellt, über seine Fragen. Er hat sich gedacht, Mensch, wenn Gott jetzt schon redet, dann ist keine Zeit zum Debattieren. Ich finde es eine beeindruckende Einstellung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meinem Leben mal erlebt, dass Gott in einer Sache, in einer wichtigen Sache, dreimal ganz deutlich zu mir gesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich glaube, ich vermute, du möchtest etwas mit mir anpacken. Dreimal habe ich das schon gehört, aber du musst es noch ein viertes Mal tun, damit ich so ganz sicher weiß. Und dann hat Gott zu mir durch eine Bibelstelle gesagt, nein, ich werde es dir nicht nochmal sagen, ich habe es dir dreimal gesagt. Tu es oder lass es. Ich finde das beeindruckend. Gott redet zu Josef in dieser Situation und er sagt, ja, das ist Gott. Und ich verhalte mich ebenso. Ich lasse meine Fragen in seiner Hand. Ich gehe sie nicht, übergehe sie nicht. Ich lasse sie in seiner Hand. Aber ich möchte nicht Tag für Tag über diese Fragen stolpern. Ich will vorwärts gehen mit Gott. Übrigens war er darin seiner Maria sehr ähnlich. Und ich glaube, deshalb hat Gott diese beiden, sonst ganz unbekannten Menschen aus Bethlehem oder Nazareth erwählt, um Teil dieser faszinierenden, unbeschreiblichen Geschichte zu werden. Jesus sagt später einmal, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hat dabei an seine Eltern auch gedacht. An Josef, den Gerechten. Und an Maria, die gesagt hat, Herr, mir geschehe, wie du willst. Josef hat also seine Frau nicht entlassen. Aber er hat es überlegt. Er wollte sie heimlich entlassen aus dieser Verbindung. Ich bin an dieser Stelle ein bisschen hängen geblieben. nicht in den Gedanken der Motivation. Das war beim Josef total edel. Aber ich entdecke bei mir andere Dinge, wo ich in der Gefahr stehe oder Tendenz bin, mich rauszunehmen. Und mir drängte sich die Frage auf, wo will ich mich denn am liebsten davonstehlen? Es gibt ja dieses sprichwörtliche heimlich, still und leise. Wo lasse ich mich in Distanz fallen? Ja, es ist halt so passiert und ich rechtfertige damit mein Nichtstun. Ich bin in Distanz gekommen. Wo lasse ich das zu? Wo verabschiede ich mich aus Situationen und Beziehungen? Ganz im Stillen. Entweder nur innerlich, dass in mir die Dinge passieren, oder rein äußerlich, faktisch, dass ich es auch tue, untermauere. Vielleicht, weil ich keine Kraft habe, mich einer Klärung zu stellen. Vielleicht, weil ich zu müde bin, um nochmal und wieder ein Gespräch zu suchen. Vielleicht, weil ich vor meiner eigenen Unsicherheit fliehe. Oder weil ich manchmal hart in meinem Herzen denke, oh, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wo entziehe ich mich oder will ich mich entziehen? Dieser Josef blieb. Und er blieb, obwohl er große, schwierige Fragen hatte. Er würde mit Maria damit leben müssen, mit diesem Stigma in der damaligen Zeit, sie haben ein uneheliches Kind. Josef blieb und er wusste nicht, was die beiden Familien, Marias und seine, dazu sagen würden, wie sein eigener Vater darauf reagieren würde. Er blieb. Er blieb, weil Gott es ihm gesagt hat. Und vielleicht kann uns Josef an dieser Stelle auch zu einem Vorbild werden. Bleiben ist manchmal schwieriger als gehen. Josef hat dieses nicht geringe Opfer gegeben. Zweiter Gedanke, die werden jetzt kürzer. Meine Tendenz ist immer erst lang und dann kürzer. Zweiter Schritt. Gottes Sohn, der Immanuel. Es erwies sich, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Lieben, das, was man so biblisch, theologisch sagt, Jungfrauengeburt, da denken ganz viele ganz viel. Ich will heute nur sagen, das ist gar nicht das Wunder von Weihnachten. Nee, das nicht. Sondern das Unbegreifliche ist doch dieses, dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden. Also der Schöpfer des ganzen Universums hat sich so klein gemacht, dass er gesagt hat, ich will so leben, wie meine Geschöpfe es leben, weil nur so ich ihnen auf Augenhöhe nahe kommen kann. Gott ist nicht der, der von oben herab herunterschaut und alles irgendwie kommentiert, quittiert. Keine Ahnung, was noch. Er kommt auf Augenhöhe. Das ist das absolut Unbegreifliche. Und er tut es zu uns Menschen, jetzt rede ich mal allgemein, nicht von euch, sondern allgemein. Er tut es, obwohl wir Menschen ihm signalisieren, nee, wir wollen gar nicht, dass du reinredest in unser Leben. Wir wollen doch selbstbestimmt leben. Wir brauchen dich nicht. Doch, wenn es uns schlecht geht, dann ja, dann kannst du uns ja rausholen. Aber sonst brauchen wir dich nicht. Und Gott kommt trotzdem, weil er diese Welt, diese Menschen so sehr liebt und gibt ihnen seinen einzigartigen Sohn hin. Und dieses Weihnachten, diese Geburt Jesu, das war ja keine spontane Idee, sodass Gott sagte, oh ja, jetzt machen wir mal dieses. Sondern der Engel, der berichtet ja im Traum dem Josef von ganz alten Verheißungen. Eine aus dem Prophetenbuch Jesaja, 750 Jahre vor Josef. Und da zitiert der Engel, siehe, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit euch. Gott mit uns. Ich finde, das ist ein wunderschöner Name, weil der genau das ausdrückt, was auf Gottes Herzen ist. Gott mit uns. Nicht gegen uns, nicht über uns, nicht unter uns, nicht hinter uns, sondern mit uns, bei uns, in uns. Da möchte Gott sein. Und dieser Name, der greift zurück noch auf noch etwas viel weiter in der Zeit zurückliegendes, auf die Bundesverheißung, die Gott Abraham 2000 Jahre zuvor gegeben hat. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will mit euch sein. Ich will euch aus der Distanz, die ihr gewählt habt, herauslieben. Ich möchte euch in die Gemeinschaft zurückführen, die ihr verlassen habt. Gott mit uns. Und dieser Name ist Programm, denn in Jesus haben Gott und Mensch sich verbunden, Himmel und Erde verbunden. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt und geboren von der Jungfrau Maria. Später einmal hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, weil in seiner Person Gott und Mensch sich verbunden haben. Das, ihr Lieben, das ist das Wunder von Weihnachten. Dritter Schritt, Jesus der Retter. In dem Traum sprach der Engel zu Josef, Maria aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Damals, in der Zeit um Jesu Geburt, da war das so ein richtiges Knistern in der Luft. Die politische Stimmung war angeheizt und viele erwarteten, dass Gott doch jetzt endlich einen verheißenen Retter senden möge, einen neuen jüdischen König, den Messias, der mal alle Fremdherrschaft beenden wird. Und allen voran gab es die Pharisäer, das waren so die Berufsfrommen damals. Die haben diese Erwartung immer wieder ausgesprochen, in das Volk hineingetragen. Und deren Hoffnung war, wenn der Messias kommt, dann wird er unser Volk, unser Land von den Sündern befreien. Und dann bleiben nur noch die Gerechten übrig. Und dann endlich, wenn es nur noch Gerechte gibt, kann das messianische Friedensreich kommen. Von den Sündern befreien. Und das waren in den Augen der Pharisäer nicht nur die Römer, die als Besatzer da waren, sondern all jene, die nicht den Geboten Gottes entsprechend leben konnten. Das waren all jene, die in ihren Beziehungen Schiffbruch erlitten haben, die an ihre Grenzen gekommen sind und sich immer wieder an ihren Grenzen reiben, die nicht Schritte vorangekommen sind in ihrem Leben, die immer wieder zurückblicken müssen und sagen, ich hab's verbockt, ich bin nicht der, der ich sein sollte, ich bin nicht so fromm, wie Gott es von mir erwartet. Das waren all jene, die offenbar falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und diese nicht mehr korrigieren konnten. Diejenigen, die das Gute zwar wollten, aber es nicht umsetzten. Die mit den Enttäuschungen, die sie erlebt haben, nicht zurechtgekommen sind und deshalb ihren Glauben an den Nagel gehangen haben. Weil diese einfache Gleichung, bist du sichtbar gesegnet, dann gelingt dein Leben, eben nicht aufging. Ich finde das sowas von entlastend, dass Jesus kein Pharisäer war. Dass er nicht gekommen ist, um das Land von den Sündern zu befreien, sondern dass er gekommen ist, um dich und mich von Sünde zu befreien. Von diesem Zustand, dass wir zu Gott nicht kommen können, dass uns etwas trennt, dass wir diese Mauer nicht überspringen können. Er ist gekommen, diese Mauer einzureißen. Das hat die Pharisäer irritiert. Weil Jesus nämlich genau zu denen gegangen ist, die die Pharisäer ausgeschlossen hatten. Zu denen wird der Messias nicht kommen. Und Jesus hat sich mit Zöllnern getroffen. Er hat sich mit Gescheiterten getroffen. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen Feste gefeiert. Er hat sich den Armen zugewandt, denen die am Rand der Gesellschaft standen. Und die Pharisäer haben den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das kann nicht Gottes Sohn sein. Der hat was Grundlegendes nicht verstanden. Der setzt an der falschen Stelle an. Weil sie meinten, diese Frommen, selbst die Rettung nicht nötig zu haben. Sie waren ja schließlich die Gebildeten, die Gesegneten, die Frommen. Ihr Lieben, ich denke, dass dieses Bild des Kindes in der Krippe viele Menschen anrühren kann. In ganz unterschiedlicher Situation, ganz unterschiedlicher Weise. Selbst hartgesottene Kerle können Tränen in den Augen kriegen, wenn sie ein Baby sehen. Auch wenn wir Weihnachten genau darauf schauen, dieses Kind ist nicht Kind geblieben. Das hat Lilly schon angedeutet. Er ist der Mann geworden, der am Kreuz gestorben ist, als Erlöser für uns. Und er ist der, der alles mit in den Tod genommen hat, was uns von Gott trennt. Der macht nicht groß Inventur erstmal, ich muss dir sagen, wie schlecht du bist. Er sagt, ich gebe mein Leben, ich gebe es ganz und ich nehme damit alles weg. Noch bevor du um Vergebung bitten kannst, bin ich da und vergebe dir. Das ist Rettung. Und er ist derjenige, der in den Himmel aufgefahren ist und er hat den Geist Gottes ausgeschüttet. Und du kannst diesen Geist empfangen, dann wirst du sein Kind. Und das heißt, ich lebe als Geretteter und als Gerettete. Das ist dieser Jesus. Alles begann mit dem Kind in der Krippe. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns zu Jesus, dem Retter? Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. So hat Matthäus seine Weihnachtsgeschichte begonnen. Und ja, sie mag ein bisschen nüchtern daherkommen. Sie mag nicht diesen romantischen Glanz von Weihnachten haben. Aber sie hat einen ganz verborgenen Glanz. Es mag sein, dass diese Romantik, die wir suchen und erwarten, in dieser Geschichte so nicht zu finden ist. Und dennoch hat sie eine ungeahnte Tiefe. Matthäus berichtet nichts von den Hirten auf dem Feld und dem Kind in der Krippe, sehr wohl aber von der Zerrissenheit eines Josefs, von seinem Ringen um den richtigen Weg und von dieser erschütternden Erkenntnis, dass eigentlich jeder Weg, den er wählen würde, ein falscher Weg ist. Kennen wir doch irgendwie auch, oder? Matthäus berichtet nichts von dem Lobpreis der Engel und dem himmlischen Glanz, sehr wohl aber von einem Josef, der sich durchringt, Gott mehr zu vertrauen als all den Argumenten und Fragen, die in ihm aufstehen. Und ihr Lieben, das ist doch Lobpreis, oder? Matthäus berichtet auch nichts davon, dass Jesus in einem romantisch verklärten Stall zur Welt kam, sondern Matthäus sagt es ausdrücklich im Haus, wie bei den Nachbarn, unauffällig. Normal. Bis auf die Engel, die Matthäus ja nicht erwähnt, war alles irgendwie normal um die Geburt von Jesus. Warum? Weil Gott nicht das Außergewöhnliche liebt. Gott ist nicht der Gott der Festtage. Gott ist der Gott deines Alltags, deines Lebens. Er interessiert sich dafür, wie du morgen und übermorgen und überübermorgen mit deinen Nachbarn auskommst, mit deinen Kollegen, mit deiner Familie. Was für Pläne, was für Gedanken du hast, was dich bedrückt. Da will er mit dir Gemeinschaft haben, dir begegnen. Jenseits aller festlichen Stimmung in dem Einerlei unseres Lebens ist und bleibt er der Gott mit uns.